Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die Erwartungen sind groß, dass Wege aus der Misere aufgezeigt, endlich Perspektiven eröffnet werden. Morgen bei den Bund-Länder-Gesprächen über weitere Maßnahmen zum Schutz vor Corona-Neuinfektionen. Wobei diese Zahl ja derzeit steigt, die Hoffnungen also nicht zu hoch gehängt werden sollten. Aber der Druck im Kessel der Betroffenen nimmt zu, was sicherlich morgen eine Rolle spielen wird. Mehr dazu gleich. Darüber hinaus stellen wir unter anderem den Jahresbericht des EU-Schnellwarnsystems vor. Hier wird vor gefährlichen Produkten gewarnt und die Landwirtschaft und eine Studie zum Umbau der Nutztierhaltung ist ebenfalls ein Thema. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Wenn Geschäfte geschlossen sind, dann kann nun mal nichts verkauft werden. So einfach ist das und das macht sich auch in der Januarbilanz bei den Einnahmen des Einzelhandels deutlich bemerkbar. Vorgelegt heute vom Statistischen Bundesamt. Nach dem starken Rückgang im Dezember ging es im Januar weiter drastisch abwärts. Mehr zu den Handelszahlen sowie zu den Positionen, die heute im Vorfeld der Gespräche von Bund und Ländern bezogen wurden, jetzt von Volker Fintermer.
Der seit dem 16. Dezember des vergangenen Jahres anhaltende Lockdown hat mit einem Minus von 8,7% gegenüber dem Januar 2020 deutliche Spuren hinterlassen. Besonders dramatisch ist die Entwicklung im Textileinzelhandel, wo ein Rückgang von fast 77% verzeichnet wurde. Im gesamten lebensmittelfernen Handel immerhin noch ein Rückgang von 16,4%. Der Handelsverband rechnet bereits mit einer deutlichen Pleitewelle in den Innenstädten. Zu den Profiteuren zählt dagegen der Onlinehandel, wo ein realer Umsatzanstieg von knapp 32% stattgefunden hat. Gestern erst hatte der Handelsverband gemeldet, dass die Konsumlaune der Verbraucher aktuell wieder steigt. Aber Nutznießer dieses möglichen Trends soll nicht allein der Onlinehandel sein. Mit einem eigenen Plan, der auch die Kontaktnachverfolgung per Handy umfasst, fordern mehrere Handelsunternehmen die baldige Öffnung der Geschäfte in den Innenstädten ein und wissen da jetzt auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier auf ihrer Seite, der gestern Abend erklärt hatte, sich nicht mehr nur allein an den Inzidenzwerten orientieren zu wollen.
Das heißt, dass man statt einer ausschließlichen Bindung an Inzidenzen, seien es 35 oder seien es 50, vielmehr dazu übergeht, die regionale Situation zu betrachten.
Ein Händler in Berlin bringt die Ungeduld der Branche auf den Punkt.
Was uns jetzt fehlt, ist eine verlässliche Öffnungsperspektive zum 8. März.
Allein in dem uns vorliegenden Entwurf aus dem Kanzleramt für das morgige Bund-Länder-Treffen spielen die Tests für die Öffnung des Handels nur eine untergeordnete Rolle. Dort steht nach wie vor eine stabile Inzidenz von 35 als möglicher Türöffner an vorderster Stelle. Erst mit einer wirkungsvollen Teststrategie, die erst ab April umgesetzt werden soll, könnte es da weitere Ergänzungen geben. Doch bei den Schnelltests scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein. Das betonte heute auch Arbeitsminister Hubertus Heil.
Wenn wir sie strategisch und vernünftig einsetzen, dann hilft uns das für eine sichere Öffnungsperspektive neben dem Impfen und neben den Arbeitsschutzregeln. Und deshalb werden wir das heute Abend mit der Bundeskanzlerin und den Wirtschaftsverbänden besprechen. Details werden morgen zu klären sein.
Für den Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands, Stefan Gent, gibt es dagegen keinen sachlichen Grund mehr, die Ladentüren weiterhin geschlossen zu halten. Der Handel werde seiner Verantwortung gerecht und es gebe keine Hotspots in den Geschäften, erklärte er. Unter den Ministerpräsidenten scheint es auch die Bereitschaft zu geben, dem Handel weiter entgegenzukommen. So plädierte Armin Laschet, der Regierungschef von Nordrhein-Westfalen, heute für eine bundeseinheitliche Lösung, die noch gefunden werden sollte.
Was ist im Handel unter welcher technischen Möglichkeit gegeben, ebenfalls zu öffnen? Und wir brauchen aber dann, wenn wir es tun, auch eine Notfallbremse. Wir müssen für den Fall, dass die Werte wieder exponentiell steigen, auch wieder stoppen können und Öffnungen zurücknehmen.
Da gibt es also noch genügend Gesprächsbedarf für die morgige Bund-Länder-Konferenz.
Volker Fintermer blickte auf die Erwartungen an die Bund-Länder-Gespräche morgen über Maßnahmen zum Schutz vor Corona-Neuinfektionen. In unserem Nachbarland in den Niederlanden, da haben heute Einzelhändler und Gastronomen auf ganz besondere Art gegen die Corona-Auflagen protestiert. In mehr als 65 Städten haben sie kurzzeitig ihre Geschäfte und Café-Terrassen geöffnet, die meisten für eine Stunde. Warum danach Schluss war und welches Zeichen eigentlich damit gesetzt werden sollte, mehr dazu von Ludger Kazmierczak.
Für Harry van der Velde fühlte es sich gut an. Pünktlich um 9.30 Uhr öffnete der Geschäftsmann seine Modeboutique in Klaasinaveen, einem Grenzstädtchen unweit von Meppen. Eigentlich ist bis zum 15. März nur Click and Collect erlaubt, doch der Einzelhandel brauche eine Perspektive, sagt van der Velde. Wie er empfingen auch 100 weitere Geschäftsleute in der Stadt erstmals seit Mitte Dezember wieder Kunden, ungeachtet eines drohenden Bußgeldes. Wenn du es schwer hast als Einzelhändler und du um Hilfe und Aufmerksamkeit schreist, dass du dann ein Bußgeld über 4.000 Euro bekommst, das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, ich denke nicht, dass das gebeurt.
Doch nur eine Stunde später war van der Veldes Laden schon wieder dicht. Auch Harry Omlo rollte um kurz nach 10 die Ständer mit den Postkarten zurück in sein Geschäft. So hätten es die Einzelhändler untereinander abgesprochen, erklärt der Buchhändler. Wir haben gerade über eine WhatsApp-Gruppe die Nachricht bekommen, dass wir freundlich gebeten werden, wieder zu schließen. Dem Aufruf folgen wir, sonst kommt wahrscheinlich das Ordnungsamt. Ich finde es schade, aber wir haben auf jeden Fall ein Statement gemacht. Für mich ist das ein großer Erfolg und jetzt ist es Sache der Politik zu reagieren. Dass die Politik bald reagiert, hoffen auch die Kunden, die in Klaasinaveen letztlich doch vor verschlossenen Türen standen. Sie finden, dass die Regierung mit zweierlei Maß misst. Warum geht das im Supermarkt und hier nicht, wenn doch nur ein paar Kunden gleichzeitig reingelassen werden? Wir tragen alle brav einen Mundschutz, wir halten Abstand, im Supermarkt stehen alle dicht gedrängt, das ist doch lächerlich. Ich fühle mich im Supermarkt unsicherer als hier. Auch viele Gastronomen schlossen sich der Protestaktion an. Sie öffneten vorübergehend ihre Außenterrassen, wie das Café Burke Verschrühren in Breda. Als dort die ersten Weine und Biere serviert wurden, fingen die Gäste an zu jubeln und zu klatschen. Auch Robbie Welling im grenznahen Dutinchem hat seine Tische und Stühle herausgeholt und die Terrasse für die Freiluftsaison hergerichtet. Gäste empfängt er vorerst zwar nicht, aber er will ein Zeichen setzen, dass Café- und Restaurantbesucher besser vor Corona geschützt sind als Supermarktkunden oder Spaziergänger in überfüllten Parkanlagen. Wir können das regulieren und steuern. Wir registrieren die Namen der Kunden, sorgen für Abstand und Desinfektionsspray. Wir tun alles für die Sicherheit unserer Gäste und das wollen wir zeigen. Wer nicht freiwillig schließen wollte, wurde von der Polizei nach spätestens anderthalb Stunden dazu gezwungen. Freundlich, aber bestimmt, jedoch ohne Verhängung von Bußgeldern. Die Geschäftsleute hoffen nun, dass die symbolische Öffnung der Gastronomie und des Einzelhandels Wirkung zeigt. Ab Mitte März wollen sie definitiv wieder öffnen.
Einzelhändlerprotest in den Niederlanden, Ludger Kacmierczak berichtete. Wenn, wann auch immer, Regeln gefunden werden, um den Einzelhandel wieder ins Laufen zu bringen und Kunden wieder shoppen können, dann besteht auch vermehrt wieder die Gefahr, dass uns Schund angedreht wird, sogar gefährliche Produkte, die eigentlich nichts auf dem Markt zu suchen haben. Um genau diesen Verkauf von vornherein zu verhindern, gibt es in der EU ein Schnellwarnsystem, das, so der EU-Justiz- und Verbraucherkommissar, 24 Stunden an 7 Tagen die Woche zur Verfügung steht. Und das ist auch gut so, wie die heute vorgelegte Jahresbilanz für 2020 zeigt. Aus Brüssel berichtet Stefan Überbach.
Spielzeugteile, die von Kleinkindern verschluckt werden können. Plüschtiere, deren Fasern in die Atemwege gelangen. Kleidungsstücke, mit denen man sich erdrosseln kann. Rund 2250 gefährliche Produkte sind im vergangenen Jahr über das gemeinsame EU-weite Alarmsystem gemeldet worden. Auffällig dabei, viele Warnungen beziehen sich neuerdings auf die Corona-Pandemie. Dabei geht es vor allem um unwirksame oder sogar gesundheitsschädliche Atemmasken, um giftige Desinfektionsmittel und um UV-Lampen, die angeblich Viren abtöten. 195 entsprechende Hinweise wurden 2020 registriert. Am häufigsten ist EU-weit vor Spielzeug gewarnt worden, gefolgt von Fahrzeugen und Elektrogeräten. Insgesamt 5.400 Mal haben die nationalen Behörden die Hersteller und Händler aufgefordert, unsichere Produkte aus dem Verkehr zu ziehen und zu vernichten. So viele Rückrufe gab es laut EU-Kommission innerhalb eines Jahres noch nie. Weil sich der Handel zunehmend ins Internet verlagert, versucht die Brüsseler Behörde auch, die großen Online-Marktplätze in die Verantwortung zu nehmen. Nach Angaben von Justizkommissar Reinders haben sich inzwischen 11 Plattformen dazu verpflichtet, gefährliche Produkte, die im Alarmsystem gemeldet werden, sofort aus dem Handel zu nehmen. Seit 2003 tauschen die EU-Mitgliedstaaten sowie Großbritannien, Island, Norwegen und Liechtenstein Produktwarnungen aus.
Stefan Überbach über die Jahresbilanz des EU-Schnellwarnsystems. Die staatlichen Zahlungen an Energiekonzerne wegen des beschlossenen Kohleausstiegs in Deutschland, die könnten gegen EU-Recht verstoßen. Das teilte die EU-Kommission heute mit, die zweifelt, ob die Zahlungen angemessen sind und deshalb nun prüft, wie Eva Korall berichtet.
Die milliardenschweren Entschädigungszahlungen für den Ausstieg aus der Braunkohle in Deutschland. Sie stoßen in Brüssel auf Bedenken. Die Kommission will prüfen, ob die Gelder gegen EU-Recht verstoßen. Konkret geht es um mehr als 4 Milliarden Euro, die die Betreiber RWE und die ostdeutsche LEAG erhalten sollen. Die Vizepräsidentin der Kommission, Margrethe Vestager, erklärte, der schrittweise Ausstieg aus der Braunkohleverstromung trage zum EU-Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft bei. Es sei aber Aufgabe der Brüsseler Behörde, den Wettbewerb zu schützen. Deshalb müsse sie sicherstellen, dass der Ausgleich, der den Betreibern für den vorzeitigen Ausstieg gewährt werde, auf das erforderliche Mindestmaß beschränkt werde. Ob das der Fall ist, kann die Kommission nach den ihr bisher vorliegenden Informationen nicht mit Sicherheit bestätigen. Sie hat nach eigenen Angaben im Moment Zweifel, dass die Entschädigungen mit den Beihilfevorschriften der EU vereinbar sind. Deutschland will bis 2038 schrittweise aus der Kohleverstromung aussteigen und hat nun, nachdem die EU-Kommission das Prüfverfahren angeschoben hat, Möglichkeit, Stellung zu beziehen.
Die Staatsgelder wegen des Braunkohleausstiegs in Deutschland könnten gegen EU-Recht verstoßen, Astrid Korall berichtete. Den Hinweis kennen die meisten von uns, den Hinweis, dass sich der Arbeitsmarkt saisonüblich entwickelt habe. Das Gegenteil davon, nämlich die saisonuntypische Entwicklung, die hören wir seltener. Heute aber gab es genau diesen Hinweis bei der Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts für den Februar, wonach die Arbeitslosigkeit in Deutschland in diesem Monat saisonuntypisch leicht gestiegen sei, auf gut 2,9 Millionen Menschen ohne Job nach den Kriterien der Bundesagentur für Arbeit. Einzelheiten dazu von Stanislaus Kosakowski.
Der Arbeitsmarkt hielt auch im Februar dem Lockdown weiter stand, berichtet der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Detlef Scheele. Die Arbeitslosenzahl ist nur geringfügig gestiegen, doch seien die Spuren der Corona-Beschränkungen auf dem Arbeitsmarkt zweifelsohne deutlich zu erkennen.
Tendenziell geht der Erholungsprozess jedoch weiterhin nur sehr langsam voran. Wir müssen aufpassen, dass sich die Arbeitslosigkeit nicht verfestigt. Das kann dieses Mal das erste Mal seit der Reformzeit sein, dass wir einen Sockel bekommen, wenn wir aus der Pandemie raus sind.
Die Zahl der Langzeitarbeitslosen hat bereits zum Jahreswechsel die Millionenmarke erreicht. Jetzt meldet die Bundesagentur 1,01 Millionen Menschen, die schon länger als ein Jahr arbeitslos sind. Zur Bekämpfung des Problems setzen die Arbeitsagenturen auf Hilfstätigkeiten, von denen aber leider nicht allzu viele angeboten würden. Als Bollwerk gegen Massenarbeitslosigkeit erweise sich weiterhin die Kurzarbeit, bekräftigt Agenturchef Scheele. Sie zeige gegenüber dem ersten Lockdown vom Frühjahr vergangenen Jahres diesmal Zeichen von Erholung.
Na, der große Unterschied ist, dass wir in dem ersten Lockdown auch Grenzschließungen und eine Situation im internationalen Welthandel hatten, die dazu geführt hat, dass Automobilindustrie und Zulieferer auch sozusagen geschlossen hatten, das verarbeitende Gewerbe. Das hat bei Kurzarbeit zu diesen ungeheuren Zahlen von nahezu 6 Millionen geführt. Das haben wir jetzt nicht.
Nach den aktuellsten Zahlen der Bundesagentur vom Dezember waren im zweiten Lockdown knapp 2,4 Millionen Frauen und Männer in Kurzarbeit. Von einem eklatanten Anstieg der Kurzarbeit bis Februar geht Scheele nicht aus. Sehr verbreitet sei Kurzarbeit derzeit stark in den Branchen Hotel- und Gaststättengewerbe, Einzelhandel und Tourismus. Der Stellenmarkt verzeichne dafür in anderen Bereichen deutliche Zuwächse. In sozialen Dienstleistungen, dem öffentlichen Dienst und in der Gesundheitsbranche. Insgesamt sei das Angebot an offenen Stellen aber nicht rosig.
Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern erholt sich vorerst nicht weiter. Unternehmen insbesondere halten sich mit der Meldung neuer Stellen zurück. Und der übliche Anstieg im Februar im Vorfeld der Frühjahrsbelebung fällt ausgesprochen sparsam aus. Darüber hinaus gibt es ebenfalls keine weiteren Impulse.
Im Vergleich zu vor der Pandemie, dazu wird noch der Februar letzten Jahres gezählt, ist die Arbeitslosenquote in Deutschland um einen Prozentpunkt gestiegen. Scheele bedauert, dass auch junge Menschen, die nach Berufsorientierung suchen, im Hintertreffen sind. Die Arbeitsagenturen würden zurzeit 12% weniger Jugendliche erreichen als üblich. Das liege daran, dass die Agenturen an den Schulen keine Angebote zur Berufsorientierung machen können und auch keine Berufsmessen stattfinden.
Stanislaus Kosakowski über den Arbeitsmarktbericht für Februar. Der Umbau für eine artgerechte Tierhaltung ist möglich. Die Finanzierung ist machbar. Was fehlt, ist eine Bundeslandwirtschaftsministerin, die endlich handelt, die einen Gesetzesvorschlag dazu ins Kabinett einbringt und eine Lösung des Problems mit der Tierhaltung nicht der nächsten Bundesregierung überlässt. So die Position der ABL, der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, eine Interessenvertretung der deutschen Bauern, die sich auf eine Studie zum Umbau der Nutztierhaltung bezog, die das Bundeslandwirtschaftsministerium heute vorlegte. Was da laut Studie Studie machbar ist. Mehr dazu von Martin Polanski.
Ein gutes Kilo Hähnchenschenkel statt für 2,99 Euro für 3,33 Euro. Ein Liter Vollmilch statt für 79 Cent für 88 Cent. Und 10 Eier aus Bodenhaltung statt für 1,69 für 1,88. So könnten sich die Preise entwickeln, wenn die Mehrwertsteuer auf tierische Produkte steigen würde, von jetzt 7% auf 19%. Laut Machbarkeitsstudie im Auftrag von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner ist das eine von drei Varianten, um Investitionen für mehr Tierwohl zu finanzieren. CDU-Ministerin Klöckner.
Die Gesellschaft möchte mehr Tierwohl, die Tierhalter wollen mehr Tierwohl und mehr Tierwohl in Stall und auf der Wiese. Das gibt es nicht zum Nulltarif.
Bereits vor einem Jahr hatte die sogenannte Borchert-Kommission Vorschläge präsentiert, wie die Nutztierhaltung umwelt- und tiergerechter werden kann. Der Grundgedanke, es braucht höhere Haltungsstandards und mehr Platz in den Ställen. Die notwendigen Milliardeninvestitionen dafür auf den Bauernhöfen sollen aber nicht die Landwirte tragen, sondern die Verbraucher. Wie das rechtskonform umgesetzt werden kann, versucht die jetzt vorgelegte Machbarkeitsstudie zu beleuchten. Und demnach gibt es prinzipiell drei Varianten. Neben der höheren Mehrwertsteuer könnte eine gesonderte Tierwohlabgabe eingeführt werden, vergleichbar mit der Tabak- oder der Kaffeesteuer. Die dritte Möglichkeit wäre eine Art Tierwohl-Soli, also ein Zuschlag auf die Einkommenssteuer. Während die Gutachter eine höhere Mehrwertsteuer auf tierische Produkte für so wörtlich vorzugswürdig halten, will sich Landwirtschaftsministerin Klöckner noch nicht festlegen.
Mir geht es um das Ziel, dass wir mehr Tierwohl in der Nutztierhaltung erreichen. Und hierfür liegen nun mehrere konkrete, rechtlich geprüfte Vorschläge auf dem Tisch. Für mich geht es nicht um das Ob, wir reden über das Wie. Und dazu brauchen wir einen breiten politischen Konsens.
Die Umweltorganisation Greenpeace fordert nun schnell, die Mehrwertsteuer auf tierische Produkte anzuheben. Es gebe jetzt keine Ausreden mehr gegen die 19%, so Greenpeace. Bernhard Krüsken vom Deutschen Bauernverband betont, dass die Landwirte bereitstünden für mehr Tierwohl. Allerdings brauche es dafür langfristige Förderung.
Stallanlagen sind natürlich eine beträchtliche Investition. Das heißt für die Förderung ganz klar, der Landwirt muss natürlich hier eine langfristige Perspektive haben.
Die Borchert-Kommission rechnet mit dem Umbau der Ställe bis 2040. Ob Förderprogramme über knapp 20 Jahre mit dem EU-Recht ohne weiteres vereinbar sind, bezweifeln aber die Autoren der Machbarkeitsstudie. Aus Sicht von Renate Künast von den Grünen würde das sowieso viel zu lange dauern.
Heute schon gibt es massive Kritik an der Tierhaltung. Dass die Leute warten bis 2040, kann ich mir nicht vorstellen.
Die Machbarkeitsstudie stellt auch fest, viele Bürger sprechen sich in Umfragen für mehr Tierwohl aus und achten an der Wursttheke dann doch vor allem auf den Preis. Mehr Geld für Fleisch. Aus Sicht von Landwirtschaftsministerin Klöckner sollten sich die Parteien dazu auch im Wahlkampf positionieren. Ein gutes Kilo Hähnchenschenkel für 2,99 Euro oder doch eher für 3,33 Euro.
Eine Studie zum Umbau der Nutztierhaltung, zusammengefasst von Martin Polanski. In einzelnen Tarifgebieten habe es bereits bis zu 4 Verhandlungsrunden über einen neuen Tarifvertrag gegeben, aber nach wie vor sei auf Arbeitgeberseite so gut wie keine Bewegung zu sehen. Das jedenfalls ist die Position der Industriegewerkschaft Metall und das ist auch die Begründung für die Warnstreiks in der Branche heute und in den nächsten Tagen, wofür die Arbeitgeber kein Verständnis haben. Warnstreiks in Corona-Zeiten, wie läuft das eigentlich ab? Unter anderem dazu jetzt mehr von unserer Korrespondentin für das Bundesland Baden-Württemberg, Katharina Thoms.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Brennende Fackeln vor Werktor 1. Etwa 120 Menschen erhellen den Nachthimmel vor dem Bosch-Werk in Stuttgart.
Leider könnt ihr das nicht sehen, aber das sieht richtig schweinegeil aus.
Zum Streikauftakt haben sie ihre Nachtschicht früher beendet, um 16:30. Die Gewerkschaft IG Metall hat hier zur Kundgebung aufgerufen und will zeigen, Streik geht auch in der Pandemie mit Abstand.
Nochmal der dezente Hinweis auf die Punkte auf dem Boden. Bitte ein bisschen entzerren.
Die Arbeitgeber haben schon im Vorfeld die geplanten deutschlandweiten Streiks in der Pandemie als unangebracht kritisiert. Die IG Metall habe die Streiks lange geplant und kein Interesse an einer schnellen Lösung in den Tarifverhandlungen, sagte Gesamtmetallchef Stefan Wolf der Osnabrücker Zeitung. Die Bosch-Mitarbeiter finden die Gewerkschaftsforderungen wichtig.
Was mir persönlich wichtig ist, ist einfach die unbefristete Übernahme der Azubis. Und natürlich unsere Forderungen von 4% mehr Gehalt.
Ich habe nur noch ein paar Jahre, mir macht das nichts mehr aus. Ich denke an die Zukunft der Jugend.
Verbesserungen für die dualen Studierenden fordert die Gewerkschaft und, wenn es kriselt in einem Unternehmen, soll weniger gearbeitet werden können bei teilweisem Lohnausgleich. Die Arbeitgeber lehnen das ab, wollen mindestens bis nächstes Jahr keine Gehaltserhöhungen. Und eine Besonderheit in Baden-Württemberg, die Arbeitgeber wollen an die Privilegien der Metall- und Elektroindustrie. Das ärgert die IG Metall besonders. Detlef Schwon, Gewerkschaftssekretär für die Bosch-Standorte.
Die Arbeitgeber sagen, die Spätarbeitszuschläge, die wir hier in Baden-Württemberg bekommen, und das ist ja 20% pro Stunde, das ist zu viel. Das war früher mal gut. Aber das ist ja heute alles nicht mehr so schlimm.
Auch bezahlte zusätzliche Pausen wollen die Arbeitgeber streichen. Und sie wollen in Zukunft von den Tarifverträgen abweichen können, wenn es den Unternehmen schlecht geht, ohne Rücksprache mit der Gewerkschaft. Das ärgert auch die Menschen im Stammwerk des Autozulieferers Mahle. Mehrere hundert Beschäftigte haben sich hier am späten Vormittag versammelt. Aus der ganzen Region Stuttgart sind sie zur zentralen Kundgebung gekommen. Gewerkschafter Martin Röll.
Ihr habt die Corona-Krise mit euren Beiträgen mitfinanziert. Kurzarbeit, Arbeitszeitreduzierung. Und jetzt fordern wir euren Teil davon.
Längst geht es auch um Grundsätzliches in dem Tarifstreit. Neben der Corona-Krise muss der Wandel weg vom Verbrenner gestemmt werden in der Autoindustrie. Auch der Stuttgarter Autozulieferer Mahle will 2000 Stellen streichen in Deutschland, 2 Standorte schließen. Bei Daimler sollen in Stuttgart unter Türkheim 4000 Stellen wegfallen.
Wir werden das nicht einfach hinnehmen, dass die Transformation die Arbeitsplätze hier einfach wegrasiert. Während die Arbeitgeber weiterhin ihre Renditen holen, und nicht wenige Aktionären dicke Dividenden auszahlen.
Kommenden Dienstag beginnt die nächste Tarifverhandlungsrunde in Baden-Württemberg. Detlef Schwon, der zuständige IG Metall-Sekretär für die Bosch-Standorte, glaubt trotz der verhärteten Fronten an eine baldige Lösung.
Was Sie ja auch im Moment machen, sagen, wir wollen über eure Forderungen gar nicht reden, sondern wir wollen erst reden, wenn wir unsere Sachen kriegen. Und wenn Sie da mal weg sind von dieser Vorgehensweise, dann gibt es einen Kompromiss.
Es gibt also Hoffnung, so Detlef Schwon im Beitrag von Katharina Thoms über die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie, die morgen dann fortgesetzt werden. Wie gewohnt kommen wir zum Ende der Sendung nun noch zum Geschehen auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Heute für uns beobachtet von Viktor Goitka. Herr Goitka, was macht eigentlich die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen?
Kurz gesagt, 1,41% gibt's, wenn man die Papiere jetzt kauft und dann bis zum Ende der Laufzeit hält. Warum ist diese Zahl so wahnsinnig wichtig? Letzte Woche war ja richtig was los am Anleihemarkt. Da gab's einen regelrechten Ausverkauf der Staatspapiere in den USA. Und einfach gesagt, spiegelt dieses höhere Risiko sich dann auch in höheren Renditen für die US-Staatsanleihen. In der Spitze gab es vergangene Woche 1,6% für die Titel, jetzt eben nur noch 1,4%. Und das ist so wichtig, weil diese amerikanischen Staatsanleihenrenditen Investoren überall auf dem Globus eigentlich eine wichtige Information geben. Wie viel Zinsen kriege ich für eine relativ wichtige Anlage, für eine relativ sichere Anlage? Und deswegen sind diese Staatsanleihen so wichtig, sozusagen der Fixstern der Finanzwelt.
Und was heißt das nun genau für den deutschen Aktienindex? Hallo, Herr Goitka? Da ist Herr Goitka weg, dann versuchen wir ihn doch nochmal neu anzuwählen, denn wir wollen ja zumindest noch erzählen, dass der deutsche Aktienindex sich heute über der Marke von 14.000 Punkten lange Zeit gehalten hat und jetzt würde ich natürlich noch ganz gerne wissen, ob er da auch geblieben ist, aber das können wir erst erfahren, wenn wir wieder Kontakt zu Herrn Goitka haben und ich sehe, dass viel telefoniert wird, aber da ist er wieder, Herr Goitka.
Der deutsche Leitindex DAX ist heute Morgen über die Marke von 14.000 Punkten geschossen. Da hat er sich lange dran abgearbeitet, dann sogar in Richtung der 14.100 gerannt. Aktuell kurz vor Handelsschluss sehen wir den deutschen Leitindex bei 14.060 Punkte. Es ist einfach richtig gute Stimmung an der Börse.
Die Inflation in der Eurozone, die lag im Februar wie bereits im Vormonat bei 0,9%, so heute die Europäische Statistikbehörde. Hatte diese Nachricht Folgen auf dem Devisenmarkt?
Ja, das lässt bei den Anlegern die Inflationssorgen schwinden. 0,9%, das wäre ja nicht so viel. Und wenn es eben zu viel Inflation gibt, dann macht man sich ja immer Sorge, dass die Erträge am Devisenmarkt so schnell aufgefressen werden. Dann geht man raus aus dem Euro. Heute aber dämpfen sich eben diese Inflationssorgen. Deswegen steigt der Euro auf 1,2057 $.
Dann bleibt noch die Frage, was tut sich beim Gold?
$1,727 je Feinunze, kein guter Wert. Der Zinsschock sitzt den Anlegern noch in den Knochen. Wenn Anleihen eben wieder mehr Zinsen bringen, dann wird Gold unattraktiver, weil das bringt keine Zinsen.
Viktor Goitka fasste uns den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main zusammen. Mein Kollege Jörg Biesler begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr zur Sendung Kultur heute, unter anderem mit einem Gespräch über die Berlinale. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.